ARD. SWR Kultur. Forum.
Mit Geli Henselt und der Frage: Warten auf den Börsencrash? Was Anleger jetzt tun können? Eigentlich muss man sagen, läuft's gerade für Aktionärinnen und Aktionäre. An den Börsen zeigt alles nach oben. Und das ist natürlich gut fürs eigene Depot. Getrieben wird die aktuelle Entwicklung vor allem von der Entwicklung bei der künstlichen Intelligenz. Aber geht das so weiter? Bei vielen macht sich gerade Unsicherheit breit. Einige Expertinnen und Experten warnen vor einem Kursrutsch am Aktienmarkt. Eine KI-Blase schwebt als Schreckgespenst auch über Kleinanlegerinnen und Anlegern. Was bedeutet das alles für die, die an der Börse investieren? Müssen sie ihre Anlagestrategie verändern? Und wenn ja, wie? Das diskutieren wir in diesem SWR-Forum mit Professorin Christine Laudenbach. Sie lehrt Household Finance am Leibniz Institute for Financial Research. Und mit dabei ist auch Christiane von Hardenberg. Sie ist Kolumnistin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Autorin und Gründerin der Wealth Academy. Und mitdiskutieren wird auch Saidi Sulilatu, der Chefredakteur des Verbrauchermagazins Finanztipp. Ja, es sind herausfordernde Zeiten für Volkswirtschaften und natürlich auch für Aktionärinnen und Aktionäre. Herr Sulilatu, können Sie nachvollziehen, dass viele gerade Angst haben vor dem Börsencrash?
Ich kann das absolut nachvollziehen und das ist eigentlich auch ganz gesund, denn gerade wenn man als Privatanlegerin oder Privatanleger ja zum Beispiel mit dem Aktien-ETF für die eigene Altersvorsorge spart, dann ist eine gesunde Vorsicht durchaus nicht schädlich. Die Frage ist, ob die Vorsicht in Angst mündet, sodass ich mich ja nicht das Geld raushole oder nicht so viel investiere, wie ich vielleicht für meine Altersvorsorge sollte. Denn natürlich ist es immer wieder so, dass wir absolute Rückschläge am Aktienmarkt immer wieder haben, Korrekturen. Das kann durchaus 30%, 40%, 50% in der Vergangenheit ist das mal in die Tiefe gegangen. Das Wichtige ist halt, dass ich die notwendige Geduld dann mitbringe und die ist natürlich jetzt in so einer Lage, wo man sich vielleicht auch um die Weltpolitik Sorgen macht, nicht so einfach aufzubringen.
Frau von Hardenberg, ist die Frage nicht, ob ein Crash kommt, sondern wann er kommt, also ganz schnell oder ob wir noch ein bisschen Zeit haben?
Ja, wenn man das so wüsste, aber ich tue mir auch so ein bisschen schwer mit dieser ganzen Rhetorik, dass die Blase platzt. Also da müssen wir jetzt erstmal definieren, was ist überhaupt eine Blase und wann sprechen wir von einem Platzen. Das Blöde ist, dass man Blasen meistens erst hinterher erkennt und dann ist natürlich auch die Gefahr, dass man jetzt schon viel zu früh aussteigt. Also darüber können wir auch gleich nochmal sprechen, inwiefern man überhaupt aussteigen sollte. Aber die Kursanstiege noch eine ganze Weile weitergehen und dann kommt der Kursrücksetzer, aber dann setzt er nicht so weit zurück wie zu dem Zeitpunkt, zu dem ich verkauft habe. Also auch da würde ich jetzt sagen, erstmal lieber Ruhe bewahren und mit der Rhetorik vielleicht mal einen Gang zurückfahren.
Wir fahren auf jeden Fall einen Gang zurück. Wir wollen hier auch keine Hysterie schüren. Aber vielleicht können Sie einfach mal ganz kurz erklären, was ist denn eine Blase und was passiert, wenn eine Blase platzt?
Also es gibt jetzt nicht so die eindeutigen Kriterien, was eine Blase ausmacht. Es gibt so ein paar Kriterien, also dass die Aktienpreise weit schneller steigen, die Gewinne nicht hinterherkommen, dass die Stimmung sehr euphorisch ist, dass der Markt nur noch von wenigen Aktien getragen wird. Und natürlich, die glorreichen Sieben haben in diesem Jahr fast 5 Millionen an Börsenwert.
Die glorreichen Sieben hat nichts mit einem Western zu tun, sondern das sind Unternehmen, große Unternehmen aus den USA. Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Nvidia und Tesla.
Genau, das sind die glorreichen Sieben, wie sie gerne zusammengefasst werden. Die haben in diesem Jahr fast 5 Billionen an Marktwert gewonnen. Das ist natürlich eine Zahl, die für uns gerade als Privatanleger so viel unfassbar gigantisch ist, dass dann schnell die Frage aufkommt, befinden wir uns in einer Blase? Aber wie gesagt, es gibt noch andere Kriterien und wenn man sich den Aktienmarkt mal ein bisschen genauer anguckt, dann sieht man, dass es eine ganz andere Situation ist als im Jahr 2000, die jetzt auch oft zitiert wird, weil damals haben die Unternehmen keine Gewinne gemacht. Heute haben wir es mit hochprofitablen Unternehmen zu tun. Wenn man sich den Aktienmarkt auch noch mal ein bisschen mehr in die Breite anguckt, dann sieht man, dass viele andere Unternehmen auch sehr gut gefahren sind in diesem Jahr und nicht nur die KI-Unternehmen. Und ja, wann platzt eine Börse, also wie Herr Sulilatu gerade gesagt hat, Rücksetzer sind ganz normal an der Börse. Also Rückschläge von 30%, 40% kommen immer wieder mal vor. Und das ist jetzt nicht das Platzen einer Spekulationsblase.
Frau Laudenbach, eigentlich, wenn man jetzt auf die aktuellen Entwicklungen guckt, dann kann man als Anlegerin und Anleger so Ende 2025 eigentlich ganz zufrieden sein. Trotzdem lässt viele diese Angst vor einem Crash ja nicht kalt. Also was ist es, was steckt da auch so psychologisch dahinter? In guten Zeiten fürchtet man, dass es einfach nicht so weitergehen kann? Traut man seinem eigenen Glück nicht? Oder was steckt da dahinter? Und was macht es dann auch mit den Leuten?
Ich glaube, ein großes Problem, das wir am Aktienmarkt haben, ist, dass vieles mit Unsicherheit und nicht nur mit Risiko zu tun hat. Das heißt, wir kennen auch die Wahrscheinlichkeiten nicht so genau. Und auch die Experten sind und Expertinnen sind sich da ja nicht einig. Also ist es überhaupt eine Blase? Und wenn ich so viele unterschiedliche Informationen höre von Menschen, die sich eigentlich ja damit auskennen und sich täglich damit beschäftigen, ist es auch relativ nachvollziehbar, dass Menschen, die sich eben nicht täglich damit beschäftigen, auch verunsichert. Und natürlich sagen wir immer, Aktienmarktteilnahme für den Vermögensaufbau ist etwas Langfristiges und wo man am liebsten oder am besten Buy and Hold macht und Augen zu und einfach hinguckt, wenn man irgendwie sein Geld wieder braucht. Jetzt mal ganz vereinfachend gesagt, aber natürlich ist das sehr schwer, da nicht mit in die Diskussion einzusteigen, wenn einfach so viele Menschen ständig diese Themen erwähnen. Das heißt, ich gucke dann natürlich auch nicht in die Vergangenheit, sondern ich habe jetzt einfach eine gewisse Unsicherheit, was in Zukunft passiert und ob ich vielleicht etwas tun sollte, vor allem wenn mir eben dann auch Menschen in meinem Umfeld, und das müssen jetzt auch nicht unbedingt nur Expertinnen und Experten sein, sondern vielleicht auch Menschen in meinem Umfeld, die investieren, dann sagen, dass sie etwas angepasst haben und etwas verändert haben, und dann macht mich das halt einfach nervös und ich denke, oh je, jetzt muss ich vielleicht auch irgendwas tun.
Ist ein bisschen auch wie beim Fußball, da sind alle Bundestrainer, wenn irgendwie die deutsche Nationalmannschaft spielt. Ich finde, so ähnlich ist es auch bei Aktien, wenn man darüber spricht, hat jeder eine Meinung und jede. Aber man muss ja auch sagen, es gibt auch sehr prominente und eben auch sehr fundierte Expertinnen und Experten, die eben sagen, das läuft auf oder könnte auf einen Crash rauslaufen. Also zum Beispiel die Europäische Zentralbank, der IWF, die englische Notenbank, die BaFin. Also es gibt schon einige, die im Moment ein bisschen vorsichtig sind. Herr Solilato, können Sie diese Argumentation oder diese Bedenken auch nachvollziehen?
Ich kann diese Bedenken auch von professioneller Seite nachvollziehen, und es ist schon bemerkenswert, wenn ein internationaler Währungsfonds zum Beispiel da auch vor heftigen Rücksetzern warnt, dass die sind jetzt nicht dafür bekannt, sich so weit typischerweise aus dem Fenster zu lehnen. Und ich denke, wir haben schon zwei ganz gewichtige Argumente gehört, sowohl pro als auch contra. Blase. Pro ist nämlich tatsächlich diese Marktkonzentration auf die Magnificent Seven, die glorreichen Sieben, auch wenn das eine Western-Anspielung ist, aber das muss ich jetzt nochmal kurz hier betonen. Das ist natürlich schon bedenklich, wenn so viel Geld in so wenigen Firmen konzentriert ist. Das liegt natürlich aber auch daran, dass die Zukunftstechnologie, auf die hier definitiv die Wetten laufen, auf die künstliche Intelligenz, eben so hohe Investitionen erfordert, wie das fast noch nie der Fall war. Und deswegen ist es durchaus auch nachvollziehbar, warum so viel Geld in so wenigen Titeln steckt. Das Gegenargument ist sozusagen das, was wir jetzt hier auch schon öfter gesagt haben, dass es nämlich so viele Gegenstimmen gibt, dass zum Beispiel eben namhafte Institutionen vor einer Blase warnen, und das spricht eigentlich fast schon wieder gegen eine Blase. Denn typischerweise, und wir haben es ja zum Beispiel, das würde ich jetzt mal in die nähere Vergangenheit gehen, haben es ja bei Corona gesehen, ne? Typischerweise ist es bei einer Blase so, dass es sich niemand hinterher hatte vorstellen können. Niemand hatte gedacht, sozusagen im Januar 2020, dass demnächst ein Virus die Welt in den Lockdown schicken würde. Das konnte sich keiner vorstellen. Und meistens ist es so, dass die Blase eigentlich typischerweise aus einer Ecke kommt, aus der man sie eben nicht erwartet. So wie eben auch nur ganz wenige im Jahr 2005, 2006 vorhergesehen hatten, dass der amerikanische Immobilienmarkt, ausgerechnet der amerikanische Immobilienmarkt, in eine Blase gerät. Das heißt, das ist das, was mich stutzig macht an der Stelle, dass so viele von der KI-Blase reden. Das heißt ja, dass schon relativ viel Vorsicht oder Skepsis dann doch wieder im Markt ist. Und das ist sozusagen so ein Sentiment, ja, so eine Gemütsstimmungsanalyse, wo man sagt, vielleicht ist es mit der Blase doch nicht ganz so weit. Oder sie ist noch nicht so groß.
Das finde ich nämlich auch, dass weil so viele davor waren und es so eine gewisse Skepsis ist, vielleicht hat das auch schon in den vergangenen Monaten dazu geführt, dass die Kursanstiege auch gar nicht so exorbitant waren, wie sie auch vielleicht hätten sein oder schon in anderen Zeiten des Marktes waren. Und was ich zu der Marktkonzentration sagen wollte, wir nehmen jetzt immer die glorreichen Sieben, aber wenn wir in den Emerging Markets Index gucken, da ist die Konzentration auf die Tech-Firmen genauso. Also man kann sich an dieser Stelle ja auch fragen, ist es jetzt auch in gewisser Weise ein Strukturwandel? Jetzt ist natürlich natürlich dieser Satz, this time it's different, auch sehr gefährlich. Aber ich würde da jetzt schon auch mal ein Fragezeichen dahinter setzen. Warum ist diese Konzentration so hoch? Und hat es nicht so, wie Herr Solilato schon gesagt hat, eben auch ganz pragmatische Gründe, dass diese Investitionen in diese neue Technologie einfach auch verdammt teuer sind?
Also das heißt, es könnte auch dafür sprechen, einerseits die Kosten natürlich, die mit KI einhergehen, aber andererseits die reellen Chancen, die eben auf dieser Technologie auch liegen und die eben dann, ja, die für diesen Erfolg, auch für diese Börsenkurse quasi sprechen. Weil wir wetten ja quasi auf die Zukunft, wenn wir Aktien kaufen. Also wir sagen, KI wird die Welt verändern, wird unser Leben verändern. Und wenn diese Wette eingelöst wird, dann ist ja alles gut gelaufen, oder?
Na, das ist ja die große Frage und da gibt's natürlich auch keine Antwort. Keiner von uns kann in die Glaskugel gucken. Aber das ist natürlich die Frage, ob diese Gewinne, von denen man jetzt ausgeht, realisiert werden können und in welchem Zeitraum. Also innerhalb von den nächsten Jahren oder innerhalb des nächsten Jahrzehnts. Also es gibt Banken wie Goldman Sachs, die davon ausgehen, dass die Produktivität um 1,5%, also das Potenzialwachstum um 1,5% zusätzlich wachsen wird in den USA. Das wäre natürlich ein enormer Wachstumsschub, aber wir wissen es halt nicht. Ich vergleiche es immer so ein bisschen mit dem iPhone. Als das 2007 im Januar auf den Markt kam, habe ich dieses Telefon in der Hand gehalten und dachte mir, oh, schickes Telefon. Und man wusste noch gar nicht, was man damit alles machen kann und welche Geschäftsmodelle sich daraus ergeben haben. Und ich glaube, so ist es auch gerade mit der KI. Wir sind erst ganz am Anfang und wir wissen noch nicht, was sich davon materialisieren wird. Und sicherlich wird sich einiges auch nicht materialisieren. Ich meine, wenn wir zurückgucken, AOL, Yahoo, keiner weiß mehr, es waren die Stars im Jahr 2000, spielen heute überhaupt keine Rolle mehr. Also es wird einige Unternehmen geben, die es nicht schaffen werden, aber es wird auch auf der anderen Seite Gewinner geben. Und da ahnen wir wahrscheinlich noch gar nicht, wozu die alles imstande sein werden.
Ich würde gerne auf den Punkt mit der Wette auf die Zukunft nochmal eingehen, die Christiane von Hardenberg jetzt gerade angesprochen hat. Also das ist, glaube ich, für viele Anlegerinnen und Anleger ein totales Problem, sich vor Augen zu führen oder auch letztendlich zu lernen, weil viele sind ja noch nicht so lange, Thema ETF ist ja noch nicht so alt, so lange am Aktienmarkt unterwegs, weil man als Mensch, glaube ich, geneigt ist, den aktuellen Börsenkurs, den ich vielleicht in meinem Depot sehe, mit der aktuellen Weltlage sozusagen zu vergleichen. Ne? Wie ist denn so die Stimmung sozusagen auf
der
Welt?
Aber der passt ja gerade gar nicht zusammen eigentlich, oder?
Genau. Und das ist eben das Schwierige sozusagen für viele Leute zu verstehen, dass an der Börse eben die Zukunft gehandelt wird und dass wir hier über zukünftige Gewinne, die natürlich noch nicht eingetreten sind, reden und die jetzt schon in den Kursen eingepreist sind. Das heißt, das Bild von der Zukunft, das an der Börse herrscht und dem, was ich sozusagen gefühlt in meinem Bauch habe, in meiner Nachrichten-App sehe, das passt nicht zueinander. Und das führt natürlich zu dieser gewissen Skepsis und die ist auch total verständlich. Aber das ist total wichtig zu wissen, dass in den Kursen, die ich zum Beispiel beim ETF sehe, letztendlich eben die Zukunft gehandelt wird und was in der Zukunft passiert, was natürlich, das haben wir jetzt hier schon öfter gehört, notorisch unzuverlässig.
Ich glaube, hier kommt auch noch eine Kombination dazu. Also, weil der Aktienmarkt verunsichert ja doch immer viele Menschen, weil da eben viele Unwägbarkeiten sind, weil man das schwer kontrollieren kann. Ist ja auch der Grund dafür, warum sich immer noch manche Menschen mit Chartanalyse versuchen, weil sie glauben, dass man doch irgendwie ein bisschen Sicherheit in dieses ganze Thema bringen kann. Und das Zweite ist, dass aber auch KI etwas ist, was viele Menschen verunsichert. Also das heißt, es treffen zwei Punkte aufeinander, wo alles so schnell, also vor allem bei der KI, wo alles so schnell funktioniert. Und man darf ja nicht vergessen, dass in Deutschland auch viele Menschen, gerade auch ältere Menschen, noch nie ChatGPT oder irgendeine andere Form von KI überhaupt benutzt haben oder gerade damit anfangen und zum ersten Mal damit in Berührung kommen. Und wenn dann zwei so Faktoren aufeinander kommen, also die KI-Blase, mal so ganz, wo man gar nicht so genau weiß, was ist da eigentlich alles drin, also was bezeichnen wir alles als KI-Plus, dennoch sowieso der Aktienmarkt, wo so viel passiert, was wir vielleicht auch nicht immer alles erklären können und verstehen, dann ist da natürlich eine doppelte Verunsicherung auch mit drin.
Gibt es denn neben dieser KI-Entwicklung und einer möglichen KI-Blase noch anderes, was Ihnen so ein bisschen Sorgen macht mit Blick auf die Aktienkurse in der Zukunft? Also wenn wir vielleicht mal auf die politische Situation gucken und auch eben auf die Finanzsituation in den USA, in Frankreich zum Beispiel. Also gibt es da auch Indizien, die dafür sprechen aus Ihrer Sicht, dass es zumindest nicht mehr ganz so steil nach oben geht wie in letzter Zeit?
Also ich glaube, mit diesem Amerika-Thema habe ich so ein bisschen Problem. Das ist vielleicht wieder eine sehr deutsche, europäische Sichtweise. Natürlich läuft in Amerika so einiges gerade so, wie man es nicht haben möchte. Aber die Übersetzung ist in Deutschland, Europa sehr schnell, das geht jetzt alles in den Bach runter. Also das muss man jetzt schon nochmal unterscheiden, die Demokratie in Amerika und die Unternehmen. Die Unternehmen sind einfach nach wie vor sehr stark. Das sind Weltmarktführer. Und ich glaube auch, dass die Politik, und da gab es auch gerade von Martin Wolf in der FT einen sehr interessanten Artikel dazu, dass die Politik jetzt nicht in der Lage ist, diese Unternehmen innerhalb kürzester Zeit zu ruinieren, dass dieser strukturelle Wandel, der unter Trump sicherlich in Gang gekommen ist, dass wir da eher von der ganzen Generation sprechen, bis sich da die Auswirkungen auszeichnen. Also dieser Alarmismus, dass jetzt in Amerika alles den Bach runtergeht, halte ich für gefährlich, weil man muss sich schon fragen, wo kommt das Wirtschaftswachstum in diesen Zeiten her? Und das ist eben doch aus Amerika. Und insofern bin ich da jetzt, was das anbetrifft, optimistischer.
Ich denke auch, dass wir da einen ziemlichen Bias haben, wie gerade angesprochen, dass wir sozusagen da sehr stark US-fokussiert sind. Denn so politische Risiken, die gab es natürlich schon immer am Aktienmarkt. Und wir haben zum Beispiel mit dem politischen Risiko namens China, das nun wirklich keine Demokratie ist, die letzten, soll ich jetzt eher sagen, 30 Jahre, würde ich sagen, auch ganz gut gelebt. Und übrigens auch nicht nur in Deutschland, aber auch mit einem weltweiten Aktien-ETF sehr schön davon profitiert. Nur dieses politische Risiko haben wir irgendwie geschafft, die letzten 30 Jahre, würde ich sagen, weitestgehend auszublenden. Natürlich, wenn es jetzt eine politische Verwerfung, die jetzt nicht absehbar ist, in China gäbe, hätte das natürlich auf den Weltmarkt und auch den Weltaktienmarkt natürlich erhebliche Auswirkungen, auch wenn, das muss ich auch wieder betonen, im Standard MSCI World ETF eben keine chinesischen Aktien direkt drin sind. Aber natürlich hätte das sofort massive Auswirkungen auf alle möglichen Welthandelskonzerne, die halt zufälligerweise, jetzt bin ich ein bisschen polemisch an der Stelle, die halt zufälligerweise ihr Hauptquartier in den USA haben. Das heißt, traditionell sind wir halt in Deutschland sehr transatlantisch geprägt. Das ist halt nun mal auch unser wichtigster Verbündeter. Noch. Und daher kommt dann eben diese Skepsis und auch zum Teil, wie schon gerade angesprochen, dieser Alarmismus.
Ich finde, das haben Sie jetzt ganz gut eigentlich beschrieben. Im Moment ist so ganz vieles im Umbruch. Also unser Verhältnis zu den USA, also das Verhältnis Europa-USA verändert sich. Wir haben wieder Krieg in Europa jetzt seit einigen Jahren. Dann haben wir die Auseinandersetzung zwischen den USA und China. Und ich spüre das auch im bekannten Freundes-Kollegenkreis, das ist so diese Stimmung, was ist eigentlich überhaupt noch sicher? Ja, also gilt das, was ich gestern gedacht habe, was sich nie ändern wird, morgen auch noch oder bricht jetzt irgendwie alles zusammen? Und wenn man so ein Gefühl hat, das verändert wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, auch die eigenen Finanzentscheidungen, oder? Also ist es auch irgendwie ein Stück weit nachvollziehbar, dass manche jetzt sagen, mein Gott, ich weiß nicht, ob die Welt morgen noch steht, was soll ich jetzt noch in Aktien investieren? Ich hole mein Geld lieber und leg's unter das Kopfkissen. Herr Sulilato, Sie haben ja auch oft mit Verbraucherinnen und Verbrauchern zu tun. Ist wahrscheinlich keine so ganz unbekannte Reaktion, die ich Ihnen da gerade beschreibe, oder?
Ist überhaupt keine unbekannte Reaktion und natürlich auch, wir machen ein bisschen so Selbstgeißelung heute sehr typisch deutsch, aber eine Wette verliere ich in dem Fall auf jeden Fall, nämlich dass mein Geld zumindest nicht mehr wird, denn den Kampf gegen Inflation verliere ich damit unter Garantie. Und da fand ich die Entwicklung sozusagen, wenn ich das so böse sagen darf, seit 2022 auch gar nicht so schlecht, dass wir mal wieder ein bisschen auch am eigenen Leib erfahren haben, wie das ist, wenn die Preise so stark steigen und dass ich dann auch das Gefühl habe, ja, da muss ich wirklich was dagegen tun. Wir wissen trotzdem, dass ein großer Anteil Privatvermögen in Deutschland auf schlecht bis hin gar nicht verzinsten Konten liegen. Also teilweise schaffen es die Leute vielleicht gerade so mal einen Inflationsausgleich hinzukriegen. In einer großen Masse liegen die Verzinsungen unter 1%. Und daher ist es also nicht so, dass unser Geld mehr wird, wenn wir es eben vermeintlich sicher parken, sondern es wird nur sicher weniger. Und das Neue letztendlich an der schon gewissen Kultur beim ETF-Investieren ist eben zu sagen, ich versuche mich von diesen Weltläufen ein Stück weit unabhängig zu machen. Zu sagen, wir haben es vorhin schon angesprochen, buy and hold, zu sagen, es ist die letzten deutlich über 100 Jahre gut gegangen, trotz Zweiter Weltkrieg und allen Geschichten, die dazwischen gekommen sind. Mhm. Und ich bin letztendlich in der Lage, diese Risikoprämie auch einzustreichen, weil ich mit der nötigen Geduld an die Sache rangehe.
Das Stichwort MSCI World, vielleicht erklären wir auch das noch einmal ganz kurz. Es ist ein Index, ein Aktienindex, der eben die Entwicklung von sehr großen Unternehmen aus Industrieländern abbildet. Ich glaube, es sind so 1500 Unternehmen aus über 20 Ländern mit dabei. Und wenn man einen ETF kauft, der in den MSCI World Index investiert, dann investiert man eben in die Gesamtheit dieser Unternehmen. Richtig?
richtig. Gut, ich wollte auch noch gerne noch was zu Herrn Solilato sagen. Also das viel größere Risiko, was sie auch schon angesprochen hatte, ist eben, dass die Menschen gar nichts tun und das Geld eben nicht investieren. Und das, finde ich, ist das weitaus größere Risiko, als sich jetzt zu fragen, ist das jetzt der richtige Zeitpunkt? Also das weiß man nie. Der beste Zeitpunkt zu investieren ist immer vor 10 Jahren gewesen oder eben heute. Und umso wichtiger, finde ich, ist es, dass man eben trotzdem einsteigt, weil wenn man sein Vermögen die ganze Zeit nur unterm Kopfkissen lässt, dann wird es halt automatisch weniger. Und ein Blick in die Geschichte zeigt wirklich, dass der Aktienmarkt trotz aller Krisen, trotz dem Börsencrash 1929, trotz dem Zweiten Weltkrieg, wir hatten die Kuba-Krise. Ich meine, allein wir erinnern uns an so viele Beispiele aus den letzten Jahren, wo man mal kurz dachte, die Welt bleibt stehen, wie eben Corona oder der Beginn des Ukraine-Kriegs. Und trotzdem sind die Kurse langfristig gestiegen. Und deswegen ist die Frage, ob jetzt, ob wir eine Blase haben, ob es ein Rücksetzer kommt oder so auf lange Frist gesehen, eigentlich nicht weiter wichtig. Die größere Gefahr ist tatsächlich, dass man vor lauter Sorge nichts tut.
Oder eben auch vielleicht Geld wieder abzieht, weil man Sorge hat, dass man es an anderer Stelle braucht.
Das sind ja auch ein bisschen zwei Sachen. Also ich habe so das Gefühl, diese ganze Diskussion gerade, die kann auch ein bisschen sein wie Neujahrsvorsatz. Also okay. Wenn ich das Gefühl habe, mein Leben ist in der Reihe und ich mache eigentlich alles ganz gut, dann denke ich an Silvester wahrscheinlich, oh, ich muss mir eigentlich gar nichts vornehmen. Das haben die wenigsten Personen. Und wenn man jetzt aber im Zuge dieser Diskussion um Blase vielleicht und so weiter das Gefühl hat, dass einem das vielleicht große Angst macht oder einen sehr verunsichert, dann ist es ja auch eine schöne Chance, mal über seinen Po und seine Strategie oder seine Finanzentscheidungen nachzudenken. Und was ich damit meine, ist eben nicht rein oder raus, so komplett, sondern so ein bisschen auch die Frage, wofür spare ich eigentlich, wann brauche ich denn mein Geld? Und auch die Frage, bin ich halt sehr einseitig investiert im Sinne von, ich habe alles in einem Land oder alles in einer Branche und so weiter. Das heißt, man kann das natürlich auch schön zum Anlass nehmen, einfach zu reflektieren, wie man so aufgestellt ist. Und natürlich, wenn ich mein Geld jetzt in 2-3 Jahren brauche oder einen Teil davon, weil ich beschlossen habe, mir ein Haus zu kaufen oder was auch immer, dann ist es grundsätzlich die Frage, ob ich vielleicht weniger in den Aktienmarkt investieren sein sollte, als ich es momentan bin. Aber das ist eigentlich unabhängig von einer Krise, sondern eine allgemeine Frage, weil man eben einfach nicht weiß, wie die Zukunft aussieht.
Aber es scheint eine Frage zu sein, die sich viele stellen. Oder wie interpretieren Sie die Entwicklung beim Goldpreis? Also was sagt uns, dass der Goldpreis steigt, ist gestiegen? Das heißt ja auch, dass viele Menschen in Gold investieren, weil sie eben sagen, naja, da habe ich was, das ist halt so ein sicherer Hafen, meine Aktien, keine Ahnung, was morgen oder im neuen Jahr mit denen passiert.
Also man muss dazu schon auch sagen, dass der Goldpreis auch so stark gestiegen ist, weil viele Zentralbanken sehr viel Gold gekauft haben. Also das sind jetzt nicht in erster Linie die Privatanleger. Gleichwohl ist der Kauf von Gold-ETFs im vergangenen Jahr stark gestiegen. Ja, hat sicherlich auch was damit zu tun, dass Gold immer als der vermeintlich sichere Hafen angesehen wird.
Aber fänden Sie es eine gute Idee, wenn man einen Teil seines Geldes jetzt eben in Gold anlegt? Oder bin ich eigentlich schon für so eine Entscheidung zu spät, weil es gerade auch sehr teuer ist?
Also grundsätzlich sollte man nicht die Dinge kaufen, die gerade stark gestiegen sind, sondern eher danach gucken, was nicht so gut gelaufen ist. Das ist ja auch die Idee hinter dem Rebalancing, also der Tatsache, dass man sein Portfolio wieder in die Ausgangsposition zurückversetzen will. Also Gold ist jetzt einfach in den letzten, vor allem in diesem Jahr besonders gut gelaufen. Das wäre jetzt nicht meine erste Wahl.
Ich bin beim Gold tatsächlich sozusagen ein wenig bullisch, weil im Sinne von würde ich auch hier nicht aufs Timing setzen. Letztendlich auch da sind die Schwankungen in der gleichen Kategorie wie am Aktienmarkt und es ist auch da total schwer vorherzusehen, wann Gold jetzt wirklich steigt oder fällt. Also da das so richtiges Timing zu treffen, sind wir bei Finanztipp relativ skeptisch, aber es ist natürlich eine Anlagekategorie, die erstmal schwer zu handeln ist. Ich kann das über ETFs machen, aber gleichzeitig sollte ich Gold eben als so eine Art von Absicherung gegen wirklich fundamentale Krisen, also da meine ich jetzt wirklich eine schwere Wirtschaftskrise oder sogar eine Währungskrise sehen, weil ich dann der Hoffnung sein kann, dass sich in so einer Krise der Wert meines Goldes nochmal deutlich steigert. Und dann, wenn ich über so eine Krise nachdenke, dann wäre natürlich physisches Gold eigentlich die konsequente Lösung. Und da habe ich natürlich ein massives Aufbewahrungsproblem, weil bei so einem Gold-ETF würde ich mich jetzt nicht drauf verlassen wollen in so einer schweren Krise, dass mir dann mein physisches Gold auch wirklich geliefert wird oder kurzfristig geliefert werden kann. Insofern ist es ein bisschen unhandlich und deshalb würden wir sagen, zum Vermögensaufbau, vor allen Dingen für junge Leute, eher der Aktien-ETF. Aber wenn ich schon was auf der Seite habe, 10% physisches Gold, das kann man durchaus machen.
Das ist ja genau die Frage, die man sich beim Goldkauf, also wie bei allen anderen Anlageklassen auch stellen sollte. Was ist überhaupt mein Ziel? Was will ich damit erreichen? Will ich einfach nur ein bisschen Stabilität in mein Portfolio bringen? Oder will ich mich eben wirklich gegen diese möglichen potenziellen Währungskrisen absichern? Und dann, wie Herr Solilato schon gesagt hat, dann braucht man Goldbarren oder Goldschmuck. Zu Weihnachten auch sehr schön.
Ja. Ein Geschenktipp auch noch in diesem Forum. Wunderbar. Ich fand aber die Idee von Frau Laudenbach eigentlich ganz gut, dass wir die Silvesterparty zumindest ein Stück weit auch dazu nutzen, um mal ins eigene Depot reinzugucken. Geht ja vor Mitternacht auf jeden Fall noch, dass man das mal machen kann. Und sich dann eben mit so ein paar Fragen zu beschäftigen. Eine Frage, die, glaube ich, gerade viele umtreibt, ist, ich habe einen ETF. Die meisten haben, glaube ich, einen ETF auf den MSCI World Index. Ist das wirklich noch das richtige Produkt, weil ich eben da sehr großen Anteil eben von diesen glorreichen 7 von amerikanischen, US-amerikanischen Firmen habe. Wenn ich mit diesen Überlegungen mich trage am Silvesterabend 2025, wohin könnten meine Gedanken mich bringen? Tatsächlich raus oder ein bisschen was abziehen? Und wenn ja, in welchen ETF würden Sie denn investieren?
Wir sind da schon relativ bullish, was den MSCI World angeht. Natürlich haben wir dort mittlerweile einen US-Börsenwert da drin von rund 72%. Das ist natürlich schon beeindruckend hoch. Und das liegt natürlich an dieser Konzentration in die glorreichen 7, die wir hier schon mehrfach angesprochen haben.
Können Sie mal sagen, also wenn Sie sagen, es ist jetzt relativ hoch, was war denn so in den letzten Jahren normal, also an Anteil von diesen Firmen?
Dieser Anteil ist über die letzten 10 bis 15 Jahre kontinuierlich gestiegen, ja, liegt schon lange deutlich über 60% und ist natürlich jetzt schon historische Höchstmaße erreicht. Mhm. Aber gleichzeitig, und das schreibe ich auch übrigens in meinem Buch Finanzen ganz einfach, wo ich mich auch mit solchen Zweifeln an ETFs beschäftige, dass man sehen muss, eben, dass das alles Weltkonzerne sind, die eben in den USA sitzen, aber auch einen Großteil, nämlich knapp 39% ihres Umsatzes im Schnitt außerhalb der USA machen. Das heißt, das sind natürlich mit der Weltwirtschaft verwobene Konzerne, wie das übrigens auch für viele Konzerne, ob in Deutschland oder in Schwellenländern angeht, natürlich die auch Umsatz dann wiederum in den USA machen. Man sollte das nur nicht so als eine abgekapselte Silo wahrnehmen, sondern letztendlich, gerade jetzt sagen wir mal, es würde in den USA tatsächlich wirklich massiv schlecht gehen, naja, das würde uns natürlich auch ebenfalls betreffen und wir sitzen am Ende alle auf dem gleichen Planeten, im gleichen Boot. Das betrifft insbesondere den Weltaktienmarkt. Jetzt kann man andere Indizes nehmen, wie zum Beispiel einen MSCI All Country World Index oder einen FTSE World Index. Da sind aber immer noch erhebliche US-Anteile drin. Das heißt, wenn Sie die Weltwirtschaft abbilden wollen und auch ein bisschen Schwellenländer mit reinnehmen wollen, dann spricht da gar nichts dagegen. Sie kommen letztendlich nicht um den Fakt herum, dass der US-Aktienmarkt und damit natürlich auch die US-Wirtschaft ja sehr weit entwickelt sind und den Markt dominieren.
Wovon wir ja auch in den letzten Jahren stark profitiert haben. Das muss man ja auch mal sagen. Also ich sehe das immer nicht so als großes Risiko, sondern das war auch eine große Chance. Und ich bin da ähnlich Ihrer Meinung. Ich bin da auch weiterhin recht positiv. Also ich mache mir ja weniger Sorgen um die Anleger, die am 31.12. einen Blick auf ihr ETF-Portfolio haben. Ich mache mir ein bisschen mehr Gedanken um die Anleger. Und das sind immerhin knapp 2 Millionen in Deutschland, deren Depot noch ausschließlich aus Einzeltiteln besteht. Weil da ist es natürlich eine ganz andere Sache. Da ich würde mal behaupten, dass die wenigsten jetzt wirklich ein austariertes Portfolio aus Einzeltiteln haben, sondern gewisse Klumpenrisiken haben, vielleicht auch nach persönlichen Präferenzen kaufen und handeln. Und wenn jetzt eine Aktie wie zum Beispiel eine Alphabet-Aktie im letzten Jahr um 50% gestiegen ist, dann habe ich natürlich automatisch einen größeren Anteil in meinem Portfolio. Und da würde ich mir jetzt schon mal die Zeit spätestens am 31.12. nehmen und fragen, wo kann ich vielleicht doch mal Gewinne sichern?
Ich glaube, eine Sache, die dazu ganz gut passt, ist, wir haben eine Studie gemacht mit Personen in Deutschland, die wir in Interviews auch befragt haben, warum sie ihre Portfolien so aufstellen, wie sie sie aufstellen. Und ich dachte immer, dass mangelnde Diversifikation, also wenn ich nur ganz wenige Einzelaktien in meinem Depot habe, auf 2 Gründe zurückzuführen ist. Das eine ist, dass ich eben einfach Spaß daran habe, also dass ich das bewusst mache und vielleicht eben auf Einzeltitel wetten möchte, was ich ja durchaus tun kann, wenn mir die Risiken bewusst sind. Und das andere ist, dass ich eben den Effekt von Diversifikation nicht verstehe. Also dieses Free Lunch in Investments, dass ich bei der gleichen Renditeerwartung weniger Risiko habe, das ist mathematisch relativ einleuchtend, aber eben nicht so einfach zu erklären oder zumindest nicht jedem direkt klar. Was ich aber jetzt festgestellt habe, ist, dass gar nicht das die Thematik ist, sondern viele Menschen sagen, ja, ich verstehe das schon, nicht alle Eier in einen Korb, aber sie denken, dass die Einzeltitel, die sie haben, dass sie die einzelnen Aktien alle beobachten müssen. Das bedeutet, dass sie den Unternehmen folgen müssen, dass sie die Neuigkeiten der Unternehmen in den News lesen müssen und so weiter. Und dann haben eben auch einige Personen uns mitgeteilt, ich kann einfach nicht mehr als 5, 6 Firmen beobachten, dafür habe ich keine Zeit. Mhm. Und auch bei einem ETF haben manche Menschen gesagt, naja, dann müssen wir ja alle Firmen kennen, die in diesem ETF drin sind.
Aber das heißt, ist bei 1500 dann ganz schön sportlicher. Ja,
deswegen mache ich es dann nicht. Ja. Ne?
Okay.
Also was ich damit sagen, oder zumindest zu verstehen, wie der zusammengesetzt ist. Sie haben schon gesagt, ich muss das weniger beobachten, aber schon so ein Grundgefühl dafür haben, welche Firmen da so drin sind und welche Länder und so weiter. Und ich glaube, was man da halt einfach merkt, ist, dass die Kapitalmarktbildung in Deutschland, was da viele Gründe hat, ne, aber dass Finanzbildung und das Wissen darüber, wie der Aktienmarkt funktioniert, dass das natürlich immer noch eine große, also das nicht vorhandene Wissen, was man wissen muss, sag ich jetzt mal, eine große Hürde für viele darstellt.
Aber da hat man uns ja jahrelang gepredigt, Entschuldigung, dass dann eben so ein ETF eine gute Idee ist, weil da muss man gar nicht viel wissen. Den kauft man, lässt man liegen und irgendwann nimmt man dann seine Rendite mit.
Mich wundert das tatsächlich, finde ich total interessant, wundert mich aber in gewisser Weise nicht, weil dahinter steckt natürlich ein ganz starker psychologischer Mechanismus, nämlich so eine Kontrollillusion. Ne? Mhm. Ich muss ja, genau. Gewalt und die Kontrolle über mein Geld behalten, muss mich natürlich um die entsprechenden Firmen, Einzelaktien oder auch ETF entsprechend kümmern. Und was dahinter steckt, ist ja so auch so ein Overconfidence Bias, ja, dass man also sich letztendlich zu mächtig ein Stück halt hält und sich selbst zu viel zutraut, nämlich vor allen Dingen dann im richtigen Moment natürlich was verkaufen zu können. Und das zeigt ja dann auch wesentliche oder viele wissenschaftliche Studien, dass das ja nicht mal die Profis schaffen. Ja, also nicht mal die großen Fonds schaffen es ja rechtzeitig, sich dem Markt zu entziehen, dann in der Krise rechtzeitig zu verkaufen, sondern stürzen, um es mal pauschal zu sagen, gleichzeitig mit ab. Und wenn ich mal, und das ist, glaube ich, sehr wichtig auch für eine Finanzbildung, mal die Demut gelernt habe, zu sagen, ich bin nicht besser als der Durchschnitt. Ich werde wahrscheinlich, ja, das muss man sich so den Spiegel vorhalten, wahrscheinlich keine besseren Entscheidungen treffen als der Durchschnitt, dann gebe ich mich sozusagen doch bitteschön zu minimalen Kosten, das ist auch sehr wichtig, zu minimalen Kosten, die so ein ETF mit sich bringt, dem Durchschnitt hin und kann damit aber auch ganz zufrieden sein. Nur dieses Deswegen, Loslassen, diese Kontrolle loslassen, das ist für viele Leute, glaube ich, richtig, richtig schwierig.
Deswegen wäre jetzt auch mein Appell an die Besitzer von Einzelaktien gewesen, dass man sich zum Jahresende doch vielleicht mal fragt, wo hat man auch ein Stück weit Glück gehabt mit der einen oder anderen Performance und vielleicht ein paar Gewinne sichert und die eher in einen breit gestreuten ETF investiert, weil, wie wir gerade festgestellt haben, man kann langfristig den Markt nicht schlagen. Und das macht mir, also ich habe durch meine Academy und auch durch die FAZ auch immer wieder Einblicke in Portfolien, wo ich Schnappatmungen bekomme. Weil es
zum Beispiel,
weil sie aus wenigen Positionen und in einem totalen Ungleichgewicht sind, weil beispielsweise eine Rüstungsaktie sehr stark gestiegen ist, wo man jetzt sich schon mal fragen kann, ob man da jetzt nicht einfach einen Teil sichert und sein Risiko ein bisschen streut, auch weil es weniger Arbeit ist, das langfristig zu verfolgen. Aber offenbar haben viele Menschen damit ein Problem, wenn dann danach die Aktie noch um weitere 20% steigt, schmerzt sie das sehr, sehr viel mehr, als sie sich über den Gewinn der plus 200-300% vorher freuen können. Aber da hat vielleicht Frau Professor Laudenbach auch noch Erklärungen dafür, warum das so ist.
Ich glaube, das ist so eine ganz natürlich menschliche Sache, dass wir Dinge verdrängen, die nicht so gut gelaufen sind. Also es gibt eine ganz, ganz schöne Studie aus Norwegen, wo man sieht, da hat man Aktienmarktteilnahme auf Landkreisebene angeschaut. Also man sieht dann so eine schöne Karte, wo man sieht, ob die Aktienmarktteilnahme gestiegen ist oder gesunken ist. Und wenn die Nachbarn gute Aktiengewinne hatten, dann steigen mehr in den Aktienmarkt ein. Wenn die Nachbarn aber schlechte Ergebnisse hatten, dann passiert gar nichts, weil niemand darüber redet. Also ich glaube, das ist halt auch noch so ein Punkt. Wir erinnern uns natürlich auch sehr gerne an die Dinge, die ganz gut gelaufen sind. Vor allem, das nennt man so Social Transmission Bias. Und also ich möchte natürlich auch jetzt nicht so gerne über meine Verluste reden, sondern spreche halt über das, was ganz gut gelungen ist. Und das ist auch einen sehr starken negativen Effekt für die Nicht-Teilnehmenden, weil ich natürlich denke, wenn ich das so mitbekomme, das sind alles Profis. Also, da läuft immer alles gut. Das heißt, man muss das schon richtig, richtig gut können und das macht einem ja vielleicht auch sogar ein bisschen Angst, ne? Wenn das bei den anderen immer so gut läuft, dass man dann denkt, oh je, das kriege ich wahrscheinlich gar nicht hin.
Aber das, finde ich, war schon das Charmante an ETFs oder an dem Aufkommen der ETFs und dem Bekannterwerden auch der ETFs, ETFs, dass man eben gesagt hat, brauchst du alles nicht, ja? Kauf dir einen ETF, ja, genau. Und du bist auf der sicheren Seite. Und jetzt haben die Menschen auf einmal auch durch diese ganzen Crash-Reden und die Sorge, dass sich da eben jetzt fundamental was verändert, eben ein Problem damit, das einfach nur liegen zu lassen. Und klar, man kann jetzt sagen, die Strategie ist immer noch gut, lass deinen ETF, wo er ist. Aber man könnte ja vielleicht auch sagen, okay, bevor du keine Nacht mehr schläfst, kann man vielleicht doch ein bisschen mehr diversifizieren noch. Herr Sulilato hat gerade schon eine Möglichkeit gesagt, man könnte einfach noch in einen anderen Index investieren. Ist es denn auch eine Möglichkeit zum Beispiel zu sagen, Rüstung läuft gerade ganz gut oder ich setze auf die Nachhaltigkeit. Also sich da noch ein bisschen eben noch breiter in Anführungszeichen aufzustellen? Oder würden Sie sagen, nee, da kennt ihr euch alle eigentlich nicht genug aus, lieber die Finger weg davon?
Also ich meine, mit 1400 Aktien weltweit in über 23 Industrieländer und wenn man dann vielleicht auch noch in die Schwellenländer investiert, ist man ja schon breit genug aufgestellt. Da muss ich jetzt nicht noch eine zusätzliche Rüstungsaktie kaufen. Ich glaube, die Frage ist doch eher, warum kann ich nicht gut schlafen? Bei den meisten Menschen ist es dann eher, dass sie Sorge haben, sie können ihre finanziellen Ziele, sei das ihre Lebenshaltungskosten in den nächsten 12 Monaten, sei das dass der Kauf der Eigentumswohnung, der in 2, 3 oder 5 Jahren geplant ist, nicht erreichen, wenn sich das Depot nicht entsprechend entwickelt. Und dann ist doch mein erster Schritt, dass ich mich mal hinsetze und frage, okay, was sind meine Ziele, wie viel Geld brauche ich, zu welchem Zeitpunkt und habe ich so viel Liquidität oder kann ich im Notfall auf diese Liquidität zugreifen? Dann ist der zweite Schritt vielleicht auch, wenn ich diese Liquidität nicht habe, sind diese Ziele denn starr oder kann ich vielleicht auf den Kauf der Eigentumswohnung verzichten oder ein Jahr später oder wie auch immer. Das einfachste Polster ist, dieses Geld auf dem Festgeldkonto zu haben oder eben auch in Anleihen-ETFs. Aber wenn ich dagegen abgesichert bin, dann kann mir ja eigentlich die Entwicklung am Aktienmarkt egal sein, die Schwankungen, die da in den letzten Wochen erlebt habe.
Es geht ja immer darum, dass das Geld, das ich im Aktien-ETF drin habe, wirklich das Langfristige ist. Wir sagen bei Finanztipp ganz klar 15 Jahre und mehr. Das sagt sich natürlich so schnell, aber ich muss das schon wirklich mit mir selbst auch ausmachen. Und meine Antwort auf die Frage, wenn ich jetzt irgendwie ansatzweise schlecht schlafe bei meinem Depot, das in vielen Fällen wahrscheinlich gerade sehr stark gestiegen ist, dann sollte ich wahrscheinlich radikal verkaufen, und zwar jetzt. Denn die viel größere Gefahr ist übrigens dann, wenn dann es wirklich reinringelt, wenn die Blase platzt, wenn man mal davon sprechen kann, ne? Also es geht irgendwie um 20, 30, 40% nach unten, dass mich dann erst die richtige Panik ereilt und ich dann eben mit den entsprechenden Verlusten verkaufe und vor allen Dingen dann wahrscheinlich auch für lange Zeit verbranntes Kind bin und nicht mehr zurückkehre. Das heißt, was auch immer ich letztendlich die Aktienquote, die ich mit mir selbst ausgemacht habe für mein eigenes Vermögen, die durchzuhalten, ob das jetzt nun 50% sind oder 60% oder 70%, und ich weiß, gerade bei uns aus der Community fahren Leute noch höhere Aktienquoten, die muss ich schon wirklich mit mir auch selbst ausmachen und mir auch aktiv sagen, das, was da im Depot drin liegt, dieses Geld brauche ich nicht heute, brauche ich nicht morgen und brauche ich bitteschön auch nicht in 5 Jahren. Und dann kann ich auch sozusagen auch da das dann durchhalten, wenn dann in der Krise das nach unten rauscht.
Du sparen ja fürs Alter auch was an. Und da ist ja schon die Frage, was ist denn da der kritische Zeitpunkt? Also wenn ich meine eigene Rente aufbessern möchte mit den Erträgen aus Aktien, wann muss ich mir spätestens Gedanken machen? 15 Jahre, das ist natürlich schon, also da müssen wir alle schon bald drüber nachdenken.
Ja, aber Achtung, letztendlich geht es ja bei der Rente auch darum zu sagen, ich hole mir eine Rente da aus dem Depot. Und das heißt, ich habe doch jenseits der 65, 67 wahrscheinlich noch ein paar Jährchen oder eher ein paar Jahrzehnte hoffentlich Zeit. Das heißt, mein ganz klarer Appell ist auch immer wieder, und das richten wir auch an viele Leute bei uns in der Community, dass man auch gut jenseits der 50 und auch noch jenseits der 60 durchaus in Aktien-ETFs investieren darf. Das ist halt dann Geld, das ich wahrscheinlich dann eher später, sagen wir mal, für den zweiten Teil meiner Rente vorsehe. Aber die wenigsten werden ja mit zum Beispiel 67 alles Geld jetzt auf einmal rausholen wollen, sondern sich dann Stückchen für Stückchen was aus dem Depot abverkaufen. Und ich gebe immer so eine pauschale Faustregel, wenn ich ungefähr 3% von dem, was ich am Anfang investiert habe, pro Jahr abverkaufe sozusagen, dann bin ich auch sozusagen so maßvoll beim Geld ausgeben, beim Verkaufen, dass es mich auch nicht in einer, dann, das kann mir auch im Alter noch passieren, in einer Börsenkrise zu schlimm erwischt.
Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Kurse vielleicht irgendwann auch wieder ein Stück weit runtergehen, könnte es ja auch eine schlaue Idee sein, sich jetzt ein bisschen Liquidität eben zu sichern, dass ich dann im Fall der Fälle eben auch was habe, womit ich nachkaufen kann, oder?
Ja. Der fragt man sich dann aber auch wieder wann.
Ja, das halt, also sind wir wieder, dass wir sind eben nicht schlau genug oder niemand ist schlau genug. Ja.
Das eine ist die Frage, wie viel Zeit habe ich, also wann brauche ich das Geld sicher? Ne? Und dann kann man sich überlegen, was können Entsparpläne sein oder auch später, wie, ne? Das ist halt so eine grundsätzliche Frage, brauche ich in den nächsten 10, 15 Jahren das Geld oder brauche ich es nicht unbedingt? Und dann ist die zweite Frage, selbst wenn ich weiß, ich brauche es eigentlich nicht, halte ich das psychisch aus, nicht impulsiv, wenn es schwankt, was zu tun? Mhm. Und ich glaube, diese zwei Sachen, diese zwei Fragen, die kann sich auch jede Person nur selbst beantworten. Und vielleicht muss man mal so eine unsichere Zeit auch mitmachen, um über sich selbst zu lernen. Ne? Und dann muss ich mir halt, wenn ich das weiß, was ich für eine Person bin, kann ich mir ja verschiedene Strategien überlegen, wie ich damit umgehen kann.
Schauen wir noch ganz kurz vielleicht auf die Kryptowährung. Ich kenne viele jüngere Leute, vor allem die sehr gut finden, da auch zunehmend investieren. Warum sind denn Kryptowährungen eigentlich so beliebt, auch im Moment ja?
Ich nehme die Kryptowährungen sozusagen stark als zum einen natürlich eine ganz klare Faszination an einer hohen Rendite wahr. Das ist ganz klar. Man sieht halt sozusagen, wie der Bitcoin da durch die Decke geht und wie auch, hört man bestimmt, dass immer wieder bei den Norwegern links und rechts die Nachbarn oder die Kollegen oder die Kumpels damit sehr viel Geld gemacht haben und sieht natürlich da enorme Chancen. Und es liegt dem Ganzen natürlich so eine Art von, ja, letztendlich Skepsis zum einen gegenüber dem Staat. Das ist eine Währung, die von Zentralbanken unabhängig ist, zugrunde und ich mache sozusagen mein eigenes Ding. Ne? Ich vertraue so einer Internetgeschichte, die von den üblichen Sachen sich als alternatives Investment einfach unterscheidet und das übt einfach eine hohe Faszination aus, wo ich dann, und das ist sozusagen der übliche Bias sozusagen, den ich bei uns in den Depots und in den Vermögen sehe, nehme dann halt nicht mehr wahr, wie stark mein Kryptoanteil gerade durch diese hohen Gewinne in den letzten Jahren gestiegen ist und dass da in der Tat dann mal jetzt gerade auch gerne zu Silvester ein Rebalancing in einem breit gestreuten Aktien-ETF mehr als angebracht ist.
Also ich denke, dass Krypto ein spekulatives Element sein kann, wenn man das möchte. Aber es ist jetzt kein Basisinstrument für den Vermögensaufbau oder auch für ein weit gespreutes Portfolio.
Wir stehen ja bei Finanztipp auch immer viel für Finanzbildung ein und ich finde es dann eigentlich wichtig, wenn ich so spekulative Wetten eingehe, das eben nicht quasi wie im Casino zu machen, sondern mich dann schon auch ordentlich zu informieren. Ganz egal, ob ich jetzt in Bitcoin investieren möchte und mich dann auch schlau mache, was steckt eigentlich dahinter, was mache ich da eigentlich, worin investiere ich auch oder ob das jetzt eine einzelne Aktie ist, was ja durchaus vergleichbar ist, sag ich mal, von dem Potenzial, dann auch was wirklich zu lernen und zu wissen, was ist das für eine Firma, in die ich da investiere. Das
ist also keine gute Idee, an Silvester am Abend noch schnell in Bitcoins zu machen. Wir haben ja jahrelang, waren wir in Deutschland ja so ein bisschen so Aktienmuffel. Man hat den Eindruck, gerade auch in Corona hat sich das verändert. Wenn wir jetzt auf die aktuelle Situation an den Aktienmärkten gucken, also eigentlich läuft es gerade sehr gut. Gleichzeitig haben wir die Diskussion um die Blase. Was macht es denn mit in der Gesellschaft so insgesamt und ihrer Freude und ihrer Neigung in Aktien zu investieren?
Was ich ganz interessant finde, ist also die Aktienmarktteilnahme unter den jungen Menschen ist ja in Deutschland so hoch wie nie zuvor. Also wir hatten vor einem Jahr in einer Studie einen Durchschnitt von 40% der unter 35-Jährigen, allerdings nach wie vor 30% Frauen, 50% Männer. Also der Gender Gap ist da noch durchaus vorhanden. Aber was ich ganz interessant finde, ist, wenn ich mit den Studierenden in meinen Kursen spreche, dann sagen sie oft, wir werden in Aktien gepusht. Und dann habe ich sie gefragt, wer sie denn so pusht und dann sagen sie tatsächlich das Umfeld und ich glaube, das ist eine positive Entwicklung in der Hinsicht, dass sie sagen, sie können häufig gar nicht mehr so mitreden, wenn sie nicht investieren, weil ihre Kommilitonen oder ihre Freunde sich eben auch über den Kapitalmarkt austauschen und das ist ja eigentlich eine ganz schöne Entwicklung, ne? Weil man einfach merkt, es wird mehr über Geld gesprochen. Und das ist ja was in unserer Kultur irgendwie relativ lange etwas leise war, eigentlich das Thema. Und ich glaube, dass das eine positive Entwicklung ist. Die Frage ist natürlich, wenn es jetzt mal eine Marktkorrektur gibt oder sogar eine Krise, wie das ausgehalten wird. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass dadurch, dass das sowieso schon ein Thema ist, über das viel gesprochen wird, dass auch dann sich weiter drüber ausgetauscht wird, was, glaube ich, einen positiven Effekt haben könnte. Jetzt im Vergleich zu dem, was, keine Ahnung, damals bei der Volksaktie Telekom passiert ist. Also im Sinne von, ich glaube, dass diese Tatsache, dass man über diese Investments spricht und die jungen Leute, die sprechen auch drüber, wenn was nicht so funktioniert hat. Ne? Das, zumindest erzählen sie mir das so und da könnte ich mir vorstellen, dass das insgesamt die Kultur verändern kann und dass das Potenzial hat.
Und nicht nur auf individueller Ebene. Ich finde es als promovierte Volkswirtin habe ich auch ganz gerne die ganze Wirtschaft im Blick. Wäre das sehr wünschenswert, wenn wir eine höhere Aktienquote haben, weil es gibt, der ist auch statistisch nachgewiesen, den sogenannten Vermögenseffekt. Wenn die Kurse höher sind, sind die Menschen auch bereit, mehr Geld auszugeben. Natürlich auch umgekehrt, wenn dann die Kurse mal absacken. Aber das könnte jetzt uns in Deutschland auch nicht schaden, wenn sich die Menschen reicher fühlen würden und auch reicher wären de facto und so auch mal den Konsum anheizen würden, was uns als Volkswirtschaft auch nicht schaden würde.
Das war das SWR-Forum zum Thema Warten auf den Börsencrash, was Anleger jetzt tun können. Es diskutierten die Autorin und Kolumnistin Christiane von Hardenberg, Professorin Christine Laudenbach vom Leibniz Institute for Financial Research und Saidi Sulilatu, der Chefredakteur des Verbrauchermagazins Finanztipp. Und wir haben gleich auch noch ihre Silvesterplanung hier mit übernommen. Mein Name ist Geli Henselt und ich danke Ihnen sehr fürs Zuhören.